Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas.
Hallo Jana, grüß dich.
Grüß dich. Na, wie war die Woche? Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen. Ja, wir haben ja schon 14 Tage eigentlich hinter uns.
Auch stimmt, wenn wir lange sind 14 warten Tage.
Mussten, bis der erste Podcast überhaupt online war.
Ja,
aber,
das ist wohl wahr.
Genau. Es war ereignisreich auf jeden Fall. Es ist viel passiert. Ich kann mich auch schon gar nicht mehr an alles erinnern, glaube ich. Aber es sind ein paar,
vielleicht müssen wir doch regelmäßiger uns treffen und uns unterhalten, wenn so viel passiert.
Genau, aber ich würde sagen, wir versuchen erstmal bei diesen 14 Tagen zu bleiben, auch wenn ich dazu tendiere, das am liebsten in einer geringeren Taktung zu machen, weil ich das gerade alles total spannend finde. Ein lustiges Ereignis hat sich eingebrannt bei mir. Das ist in der letzten Woche passiert. Und zwar bin ich morgens von der Polizei angehalten worden, als ich mit dem Auto unterwegs war. Und ich hatte super schlecht geschlafen. Und das war so ein Tag, da habe ich mich wirklich total schlecht gefühlt. Den ganzen Tag habe ich mich gefühlt, als ob meine Augen weiß nicht wie gequollen sind. Es war ein bisschen viel Programm und ich habe wirklich, ich weiß nicht, irgendwie so knapp 4 Stunden oder so, und gefühlt habe ich halt gar keine Tiefschlafphase gehabt oder so. Wurde dann rausgewunken und die Polizistin hat einen Alkoholtest machen wollen mit der Begründung, sie sehen ein bisschen fertig aus.
Das hört man ja gerne morgens.
Das war so unangenehm, ne? Also, ist ja auch nicht korrekt irgendwie, so Leute jetzt irgendwie, wenn man sieht, okay, der ist irgendwie heute nicht so gut aus dem Bett gekrochen oder so, aber das habe ich ja noch nie erlebt irgendwie. Und die hat wirklich gesagt, sie sehen ein bisschen fertig aus, sie will einen Alkoholtest machen. Und da, also ich bin halt irgendwie da ganz höflich geblieben, war auch irgendwie so ein bisschen überrumpelt, dachte mir, ja gut, können wir halt einen Alkoholtest machen, so das stört mich jetzt nicht. Dann habe ich da reingepustet und dann hat sie gesagt, ja, sie wollte mich jetzt auch nicht irgendwie ärgern oder so. Und ich habe gesagt, ja, könnte man sich bei so einer Aussage schon irgendwie mal denken. Und also ich bin jetzt nicht zu kleinlich, aber also das darf doch eigentlich kein Grund sein, oder? Also fertiges Aussehen irgendwie so.
Hast du erzählt, was du beruflich machst?
Nee,
dass
gar
du
nichts.
Genug Gründe hast, um fertig auszusehen.
Ich war irgendwie total perplex, aber das ist mir irgendwie gar nicht aus dem Kopf gegangen. Und da dachte ich mir so, okay, alles klar. Ja. Also dann habe ich auch noch mal ein realistisches Alltagsfeedback, wenn ich irgendwie wirklich mal eine Nacht irgendwie in den Knochen stecken habe und irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert mit dem Schlaf. Ich fühle mich nicht nur so, ich sehe auch wirklich fertig aus.
Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön, dass wir das jetzt mal gleich am Anfang geklärt haben.
Genau. Ja, das war ein Ereignis bei mir schon mal irgendwie. Ich hätte noch ein weiteres, aber wie sieht's denn bei dir aus?
Also ich habe so ein Kompliment in den letzten 2 Wochen nicht erhalten. Das ist ja vielleicht schon mal ganz schön. Es war viel los. Ich habe heute meine ersten 2 Wochen Lehre hinter mir. Das war total aufregend irgendwie und ich muss sagen, dass ich da schon jetzt auch ein bisschen fertig bin. Das hat total viel Spaß gemacht, aber es ist eben auch einfach sehr, sehr anstrengend. Und ich hoffe, dass das für die Studierenden irgendwie eine angenehme Erfahrung war. Ich werde es dann wohl in der Evaluierung sehen, wie es angekommen ist. Und jetzt geht's nächste Woche noch mit so ein paar einzelnen Veranstaltungen weiter, aber eben nichts mehr Hauptverantwortliches, wo ich jetzt erstmal involviert bin. Und ansonsten Studierendenbetreuung, und Drittmittelanträge, das elendige, leidige Thema.
Du hattest in der letzten Folge auf jeden Fall gesagt, die größte Sorge ist, dass du alle Studis beieinander halten kannst bei dem Herzflug. Hast du das geschafft? Ja. Sind alle wieder mit zurück von den Exkursionen gekommen?
Ja, das war nicht unser Problem, aber was tatsächlich ein Problem war, es war super Wetter, ja. Also man hat es ja vielleicht auf Instagram, die sich das angeguckt haben, auch gesehen. Wir hatten echt total tollen Sonnenschein. Problem war aber, dass wir extremen Wind hatten an dem Tag. Und als wir an dem ersten See angekommen sind, da haben wir von so einem Steg aus die Proben geholt, also wo man wirklich so 20 Meter auf so einem Steg in den See reinlaufen konnte. Und ich habe schon gesehen, als wir da ankamen, der Steg ist nass. Ist ja erstmal kein gutes Zeichen, wenn der Steg nass ist. Und dann sind wir da mit den ganzen Studierenden drauf. Und es hat keine 2 Minuten gedauert, da kam dann die erste Riesenwelle. Und wir waren alle klitschenass.
Nein.
Und standen dann da irgendwie alle am Triefen und also alle wirklich bis, ja, also die Hosen waren alle komplett einmal ja, durchtränkt. Das war irgendwie so, dass wir einfach alle morgens dann um 10 Uhr schon alle klitschenass dann da gestanden. Es war ja zum Glück warm und ist in der Mittagspause dann auch getrocknet. Ein paar waren dann trotzdem noch mutig und sind auch noch reingegangen und sind geschwommen. Aber das war, ja, da habe ich da gestanden und dachte, ja, prima. Das, so habe ich mir das jetzt hier vorgestellt, nass. Und was ich sagen muss, was ich einfach wirklich unterschätzt habe dann an dem Tag, war, wie viel ich schreien musste oder wie viel ich einfach laut okay. gegen den Wind irgendwie ankämpfen musste, damit mich auch alle verstehen. Das ist ja eh schon vielleicht draußen nicht so einfach. Und wenn du dann solche Windstärken hast. Ja, also ich war abends dann ganz schön heiser, muss ich sagen. Ist gut, dass wir da nicht letzte Woche aufgenommen haben.
Okay, das heißt, du musst beim nächsten Mal ein bisschen ressourcenschonender für dich damit umgehen können. Und ja, aber ansonsten, also ich sag mal Gewässerökologie, wenn man nass wird, ne, das gehört ein bisschen
dazu. Das gehört vielleicht auch dazu, ne? Ja, absolut. Ja. Aber es gab auch ein paar, die waren richtig mutig. Ich hatte so Warthosen dabei. Das sind also so große Gummihosen, die man sich wie so eine Latzhose quasi auch anziehen kann und dann damit eben ins Wasser reinstiefeln kann. Und das haben vier Studierende auch ausprobiert und standen dann wirklich in den hohen Wellen irgendwie und waren dann da am Steine umdrehen und waren total engagiert und dann haben wir noch so ein paar Zebramuscheln gefunden, das fanden sie alle ganz klasse, eine invasive Muschelart, die wir eigentlich, glaube ich, in ganz Europa haben und also nee, es lief echt super und ich hatte meinen Masterstudenten dabei, meine Doktorandin und einmal am Anfang durchgezählt und wir drei haben konstant die Leute durchgezählt, haben wir noch alle, sind alle im Auto, sind alle wieder da und also es war ein total schönes Gefühl, als ich sie dann abgeliefert habe abends wieder an der Uni und es hat, glaube ich, allen auch wirklich viel Spaß gemacht. Also wir hatten einen total tollen Tag. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, dann ist zumindest irgendwie die Sorge nicht eingetreten, dass du nicht mal alle einfängst. Aber
ja, genau. Absolut.
Ja, ich stelle mir das halt auch einfach schon krass vor, so ein erstes neues Programm, was man auf die Beine stellt und dann halt irgendwie noch Gelände besuchen, was man noch nie vorher wirklich untersucht hat, mit einer Gruppe noch nicht betreten hat und so. Das ist mit Sicherheit nicht easy alles, ja.
Ja, aber wir hatten echt Glück. Also ich stell dir vor, es hätte den ganzen Tag irgendwie geregnet. Gut, auch das gehört irgendwie dann dazu. Im Biologiestudium irgendwie mal, wenn man Biologe wird, dann wird man auch mal nass. Ja, es gehört vermutlich auch dazu. Aber so hatten wir, also wir hatten echt einen tollen Tag, muss ich sagen. Ich war auch wirklich total dankbar für die Unterstützung von meinen Masterstudenten und von der Doktorandin. Das war echt klasse, dass die geholfen haben, weil das war wirklich einfach eine große Hilfe.
Richtig gut. Ja, und man merkt sofort in der Freilandökologie, mit Kugelschreiber kommt man draußen nicht weit irgendwie.
Nee, genau.
Ja, das ist auch das, was ich damals auch immer relativ schnell mal erfahren hatte irgendwie. Also wenn man sich die falschen Utensilien einpackt oder so, dann war es das für den Tag manchmal sogar.
Der gute alte Bleistift.
Genau. Improvisieren oder hat dann doch zum Schluss irgendwelche Notizen im Handy, die man eigentlich gar nicht haben wollte, weil man eigentlich Bögen dabei hatte oder so. Ja.
Ja.
Aber das klingt sehr gut. Und heute habe ich in den Insta-Stories gesehen, heute habt ihr euch dann Sachen angesehen. Waren das die Sachen von den Exkursionen?
Genau, ja. Also wir haben ja dann Proben von den Exkursionen genommen, von den vier Seen, wo wir waren. Mhm. Und die haben wir uns heute eben angeschaut, genau. Also dann haben wir uns Phytoplankton angeschaut und Zooplankton und auch so ein paar Unterwasserpflanzen, die wir gefunden haben. Waren nicht so super viele, aber die waren auch total, war total schön. Also total begeistert irgendwie da, sich das anzuschauen. Und es ist dann ja auch für einen immer wieder selber toll und faszinierend zu sehen, was für total coole Strukturen es da einfach irgendwie gibt, ne? Und also ich finde Plankton total unterschätzt. Das ist so wunderschön und so vielfältig und einfach so faszinierend und aber, glaube ich, einfach leider für so viele Menschen nicht zugänglich, ne? Weil du siehst immer einfach nur die Wasseroberfläche und ja, du brauchst halt Mikroskope, um das sehen zu können. Das ist, glaube ich, einfach was einfach so eine Hürde darstellt für viele Menschen. Aber es war total toll, auch in den Studierenden irgendwie zu sehen, wie viel Begeisterung da bei vielen auch irgendwie da ist. Und das gibt mir dann, muss ich sagen, auch manchmal irgendwie so ein bisschen Hoffnung, ne? Weil wir in den Vorlesungen natürlich auch diese ganzen Schwierigkeiten irgendwie thematisieren, mit denen Gewässern irgendwie zu tun haben. Aber wenn du dann irgendwie so in so leuchtende Augen von jungen Menschen schaust, die da irgendwie im Endeffekt auch die Zukunft von Naturschutz und Gewässerschutz irgendwie darstellen, und deren Begeisterung zu sehen, ja, das ist einfach unbezahlbar und es gibt mir wirklich Hoffnung, jetzt dass es Menschen geben wird.
Gemacht.
Ja, dass es einfach Menschen geben wird, auch die auch in der Zukunft sich noch für unsere Natur einsetzen werden und das ist doch irgendwie toll.
Ja, richtig gut. Ja, ich habe, also das sind auch die Ereignisse, die ich eigentlich immer am schönsten finde, irgendwie. Auch in Social Media oder so. Manchmal fragt man sich auch, macht man sich überhaupt die Arbeit oder sowas dann halt. Aber zu sehen, dass das irgendwie einfach andere Leute animiert und begeistert, das finde ich auch so schön. Mhm. Und genau dazu hätte ich auch sofort eine Geschichte, die sich auch
ja, ich hab es ein bisschen mitbekommen. Erzähl.
Ich habe mich total gefreut. Ich hatte so ein paar Vortragssituationen irgendwie und bin in der letzten Woche beim Pint of Science gewesen. Das ist so eine Veranstaltung, die findet mittlerweile weltweit statt, irgendwie an ganz vielen unterschiedlichen Punkten. Und da geht es darum, um Wissenschaft in die Kneipe zu bringen.
Okay.
Ich finde das so ja so halb gut, habe ich irgendwie am Anfang gedacht, weil das ist so auch so Guinness beispielsweise, dieser Bierproduzent, so der gibt da so ein Pint oder so ein Half-Pint für alle Leute, die dann vor Ort sind auch. Und ich finde es nicht ganz so gut, dass irgendwie so Alkohol der Grund ist, die Leute zusammenzuführen. Muss ich sagen, so persönlich.
Ja, gut,
aber das war letztlich ja auch irgendwie nur so eine ja so eine rahmengebende Sache. Und in der Kneipe kann man auch andere Sachen trinken und so. Und ich fand auf jeden Fall dieses Format ganz schön. Und es schafft irgendwie so einen relativ niedrigschwelligen Zugang. Und ich habe mich total gefreut, das Ganze in Duisburg zu machen. Das wurde auf jeden Fall zum zweiten Mal gemacht. Und das war so, dass Duisburg die Veranstaltung war, die am besten verkaufteste Veranstaltung, ich glaube, irgendwie bundesweit oder so.
Das ist so ein, ach toll,
das
super.
Kostet Eintritt irgendwie so 2,50 Euro oder so, also einen kleinen Eintritt quasi. Und das waren irgendwie 140 Tickets oder so. Und Berlin kam mit 66 Tickets danach irgendwie. Und deswegen war das da halt wirklich
hey, super, toll, schön, Duisburg, so. Klasse.
Genau. Und es war super schön, also der Abend. Also sind letztlich drei SprecherInnen da gewesen irgendwie. Ich bin einer davon gewesen. Und es waren super viele junge Menschen da und auch Familien und so. Und das hat mich irgendwie total gefreut erstmal. Also ich war vor Ort begeistert, habe das auch irgendwie so ein bisschen angesprochen, habe auch mal nachgefragt, wie alt die einzelnen Leute da irgendwie sind und so.
Toll, ja.
Und das fand ich ganz schön. Und dann habe ich irgendwie ein total schönes Feedback bekommen von ja letztlich einem Kind, was da war und sich das Ganze angesehen hat mit den Eltern. Und es waren wirklich einige Kinder da. Also das fand ich halt wirklich toll, weil das nicht wirklich so häufig der Fall ist, muss man einfach sagen. Und habe dann letztlich gehört von Nicolas Wörl, das Physiker letztlich an der Uni Duisburg-Essen, damit in einem Organisationsteam, hat auch einen eigenen Podcast, Methodisch Inkorrekt. Also die sind ziemlich erfolgreich, was die Wissenschaftskommunikation angeht.
Super.
Und der hat das Feedback bekommen von eben den Eltern des Kindes und vom Kind selbst dann halt. Und das war so begeistert von den Inhalten und den Insekten, die da zu sehen waren und sowas, dass die zu Hause angefangen hat, sich ein Insekten-Memory selbst zu basteln.
Und, oh, wie toll ist das denn?
Ich finde das auch total schön. Das hätte ich natürlich auch gern, eigentlich so ein nettes Insekten-Memory. Aber das fand ich sehr schön zu hören. Und vor allem hat sie wirklich bestärkt, sich damit zu beschäftigen. Und sie wünscht sich auch, irgendwie sowas beruflich zu machen. Und ist, glaube ich, jetzt in der dritten oder vierten Klasse gewesen. Und das finde ich einfach ein total schönes Feedback irgendwie. Und sowas mitzubekommen, dass man wirklich versucht, irgendwie wissenschaftliche Inhalte leicht zugänglich zu formulieren. Und dann kriegt man sogar Feedback von einem Kind, dem das Ganze gut gefallen hat. Und das finde ich,
ja, toll.
Find ich halt richtig klasse. Gut einfach. Und da bin ich
hoffentlich
auch
behält so das Kind die Begeisterung, bis es dann soweit ist, den Berufsweg einzuschlagen.
Ja. Und ja, hoffentlich stützen die Eltern sowas auch. Also das finde ich eigentlich
toll.
Ist ja da einfach immer total wichtig. Und sowas fand ich einfach total schön. Also das muss ich echt sagen, das ist auch was, das habe ich wirklich selten mitbekommen bisher, dass ich irgendwie Feedback von Kindern erhalte oder so.
Toll.
Fand ich richtig gut.
Wie hat sich das angefühlt, als du das mitbekommen hast?
Ja, ich war eigentlich unmittelbar stolz irgendwie und dachte mir so, das ist echt ganz schön gewesen, weil ja, das ist sehr unüblich halt. Ich krieg das eigentlich nicht mit. Die Kanäle, die ich da irgendwie in Social Media bespiele, die spiegeln einfach keine jungen Menschen wieder. Das ist einfach so.
Nee, klar. Ja, ist ja auch gut so, dass die da nicht schon eigene Instagram-Accounts haben oder so.
Genau. Dann ist natürlich auch noch die Sache, dass bei den Veranstaltungen häufig so wenig Kinder da sind. Ich versuche die immer einzubinden in irgendeiner Form, weil ich mir immer denke, das muss man denen auch irgendwie ein bisschen angenehmer gestalten und vielleicht manchmal auch eine direkte Einbindung oder sowas auch einbauen, damit es nicht zu langweilig ist für Kinder. Und das kommt an den Abenden eigentlich immer gut an und ist meines Erachtens auch immer schnell gemacht. Also wenn man irgendwie sieht, da sind welche und man hebt es positiv hervor und spricht irgendwie kurz mit denen, informiert sich kurz darüber, was die irgendwie machen oder so, was die interessiert, wie alt die sind oder so. Das finde ich irgendwo immer recht wichtig und ich fand es wirklich total schön. Also das war wirklich was, das hat sich auf jeden Fall bei mir eingeprägt und ja, so wie sie noch was mitgenommen hat, nehme ich da auf jeden Fall auch noch was mit und verfluche, dass ich keine Zeit habe, auch ein Insektenmemory zu basteln.
Du, wer weiß.
Ich nehme mir das auch vor. Ich habe noch nie ein Insektenmemory gebastelt und das muss ich irgendwann mal aufholen.
Ja, das wäre doch mal die nächste Idee, ein Insektenmemory.
Ja.
Toll. Ach toll, das freut mich total. Das ist doch schön, so ein Feedback irgendwie zu bekommen, ist doch total klasse.
Ich muss da auch
schön, irgendwie. Freut mich sehr.
Ich habe bei sowas immer das Gefühl, ich muss da irgendwie sogar nochmal nachhaken, dass ich irgendwie vielleicht mal nachfrage, dass die irgendwie zumindest den Direktkontakt haben und irgendwie mal eingeladen sind, sich hier die naturwissenschaftlichen Sammlungen anzugucken oder sowas irgendwie so. Weil ich finde irgendwie,
da würde sie sich bestimmt drüber freuen.
Genau, irgendwie muss man sowas stützen, weil da gehört auch was dazu, so ein Feedback zu geben oder so, weil ich das auch total wenig gemacht habe als Kind. Also das weiß ich auch noch, dass ich war so erdrückt von vielen Sachen, von vielen Informationen oder so und habe mich dann häufig gar nicht getraut, das anzusprechen und deswegen fand ich das eigentlich sehr schön. Also ich überlege mir da noch irgendwas und versuche nochmal an.
Vielleicht hören die das jetzt, ja.
Genau, da glaub ich noch nicht dran. Dafür sind wir, glaube ich, noch zu kurz da, aber man weiß es ja nicht, genau.
Man weiß es nicht, genau. Ja. Aber vielleicht schickt es ja irgendjemand der Familie, die das jetzt hören. Vielleicht findet man sich so. Genau. Und sonst wirst du bestimmt deine magischen Wege haben. Ja, sehr gut. Und sonst? Was gab es sonst? Also die Veranstaltung war es auf ein paar Veranstaltungen jetzt, oder? Hast auch ein paar Vorträge gehalten. Du bist uns fremd gegangen letzte Woche, ne? Hast einen Podcast aufgenommen, so.
Oh ja.
Ja.
Genau.
Erzähl.
Ja, ich war bei Heulen oder Handeln, der Krefeld-Podcast.
Das ist auch ein toller Name, Heulen oder Handeln.
Genau, der Titel, das ist so ein bisschen so, die stellen sich quasi die Frage, wo geht es mit der Stadt Krefeld nach 650 Jahren Stadtgeschichte hin eigentlich? Mhm. Und dadurch, dass die Stadt Krefeld natürlich auch ein paar Herausforderungen hat, haben sich im Prinzip die beiden Hosts, Christiane Lange und Helge Drafts, die haben sich im Prinzip dann vorgenommen, diese ganzen Probleme irgendwie mit so ein paar Visionen für die Zukunft irgendwie mal anzuschauen und machen das irgendwie in der Stadt. Ich hatte davor mal reingehört und fand das eigentlich ganz schön, dass irgendwie auch so ein Podcast, der sich eigentlich so wirklich kommunale Dinge irgendwie vornimmt und schaut, was findet hier in der Stadt statt und was kann so gesehen angegangen werden, was gibt es für Personen irgendwie, die da Ideen reinbringen und so, das fand ich eigentlich ganz schön. Ja. Genau, dann gab es irgendwie noch einen kleinen Beitrag für die Aktuelle Stunde beim WDR.
Okay, toll.
Das war ja auch ganz schön. Also ich find sowas immer ganz schön, weil bei den bei lokalem Journalismus ist es halt nicht so häufig, dass da irgendwelche Nachfragen kommen. Man hat meistens irgendwie, wie sieht's mit Mücken aus? Haben wir ein Mückenplagejahr oder irgendwas anderes? Man hat jetzt irgendwie, ist dieses Jahr besonders schlimm mit Wespen oder so. Und diese Themen finde ich ja immer sehr uninteressant, weil sie auch einfach ein schlechtes Bild auf biologische Vielfalt werfen. Aber die Journalistin Dorothea Schluttig, die das jetzt war, die ist quasi mit einem Team da gewesen. Die hatte einen recht interessanten Ansatz und die haben im Prinzip sich ein paar Influencer angesehen. Also ich habe den Beitrag nicht gesehen, aber die hatten sich irgendwelche Influencer rausgesucht zum Thema Artenvielfalt, die da irgendwie zu aufklären. Und da gibt es wohl einige momentan irgendwie auf Instagram und TikTok und sowas. Und das war quasi so ein Thema. Dann haben sie irgendwie eine Igel-Peppel-Station besucht, wo sich die Menschen in Krefeld lokal um Igel kümmern. Genau, und das ist das Haus der Igel und das fand ich irgendwie ganz interessant. Dann sind die vorbeigekommen bei mir, haben dann quasi geguckt, wie sieht's aus mit dem Verlust von biologischer Vielfalt, wie schlimm ist das Ganze, und haben danach noch einen Naturgärtner besucht und dann mit dem darüber gesprochen, wie man denn irgendeinen positiven Beitrag selbst leisten kann und wie man sowas angehen kann in den Gärten. Mhm. Ich bin bei den Themen grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch, auch beim Gärtnern. Finde aber das sehr schön, dass da irgendwie so ein Interesse dann einfach da ist. Und ich finde, sowas muss viel häufiger irgendwie da rein, dass man einfach sieht und irgendwelche Stimmen da hat, die sich eigentlich mit biologischer Vielfalt beschäftigen. Weil zu erzählen haben die Leute alle was. Und die haben auch alle was zu erzählen, was man in der eigenen Umgebung beobachten kann. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig, genau. Ja, das waren die Ereignisse dazu. Es war noch sehr, sehr
terminreich. Da war ja viel los.
Aber ja. Schöne Termine auch dabei gewesen.
Schön. Ja, das freut mich zu hören.
Genau. Ich hätte noch eine Frage. Du hast eben die Drittmittelanträge erwähnt, dass das momentan so ein Thema ist.
Ah, das ist furchtbar. Du hattest angemerkt,
dass du auch gerne über dieses Thema mal ein bisschen berichten wollen würdest.
Und ja, ich glaube.
Das finde ich eigentlich sehr spannend, ja.
Ja, ich glaube, vielen ist das eigentlich nicht so bewusst. Ne? Was sind denn eigentlich Drittmittelanträge? Warum schreiben WissenschaftlerInnen Drittmittelanträge? Mhm. Also, im Endeffekt geht es ja darum, dass wir alle unsere Forschung finanzieren müssen. Du genauso wie ich irgendwie oder jeder, der eben irgendwie Forschung ja betreibt. Und an Universitäten ist es eben so, dass viele der Gelder aus sogenannten Drittmittelanträgen kommen. Das heißt, es sind Anträge, die man an Deutschland zum Beispiel, an die deutsche Forschungsgemeinschaft schreibt oder auch an Bundesministerien. Auch die vergeben teilweise eben Gelder für Forschung. Und das ist in Dänemark nicht anders, in den USA. Es gibt überall so größere Organisationen, teilweise Privatorganisationen, die VW-Stiftung zum Beispiel in Deutschland gibt teilweise auch solche Gelder eben raus. Und dann muss man da eben mit einer guten wissenschaftlichen Idee, muss man einen Antrag schreiben und die Geldgeber davon überzeugen, dass das, was man da machen möchte, sinnvoll ist. Und dann beurteilen das in der Regel auch nochmal FachkollegInnen anonym, ob denn das wirklich wissenschaftlich korrekt irgendwie ist, ob das so einen Mehrwert hat für die Gesellschaft, für die Wissenschaft. Und warum Universitäten da so ein hohes Interesse dran haben, ist, dass es einen sogenannten Overhead gibt. Also von dem Geld, was man einwirbt, behält die Universität einiges. Und in meinem Fall ist es so, dass das 44% sind von dem Geld, was ich einwerbe. Also sagen wir mal, ich werbe eine Million irgendwie ein, ja, dann sind 44% davon, also 444.000 irgendwie, ja, gehen an die Universität und nicht an mich als Forschende oder eben die werden nicht in meine Forschung direkt investiert. Natürlich ist es so, dass die Universitäten damit Kosten haben. Also nicht nur zahlen sie mein Gehalt, sondern ja eben auch laufende Kosten von den Laboren und sowas. Also die ganze Verwaltung, die da irgendwie hintersteckt, da ist einfach ein großer Apparat dran. Und natürlich ist es auch, hat jede Universität quasi so einen festgelegten Satz irgendwie. Es gibt auch Organisationen, die akzeptieren das nicht, die zahlen dann zum Beispiel nur 25% an die direkten Kosten für die Universität und sowas. Aber genau, in der Regel, bei mir jetzt in dem Fall sind das halt 44%. Das heißt, die Universität hat eben auch ein großes Interesse daran, Wissenschaftler, ProfessorInnen einzustellen, die eben erfolgreich darin sind, solche Gelder einzuwerben, weil sie eben damit selbst indirekt eben auch sich selbst finanzieren, die Universität im Endeffekt finanzieren. Genau, und das kostet einfach extrem viel Zeit. Es sind nicht unbedingt viele Seiten, die man da schreibt, aber es muss eben, es muss einfach klar verständlich rüberkommen und auch in der Regel für Leute, für KollegInnen, die jetzt nicht so hundertprozentig im Thema sind, muss man eben rüberbringen, warum ist es jetzt hier wichtig, dass wir uns das anschauen. Und genau, so finanzieren viele Forschende eben ihre Forschung durch solche Drittmittelanträge, die dann projektbezogen eben für 3, 4, 5 Jahre, manchmal auch kürzer laufen, was an sich natürlich auch oft ein Problem ist, weil es ganz oft natürlich Fragestellungen gibt, gerade in der Biologie, die kann ich nicht in 2, 3 Jahren beantworten. Und dann muss man eben mal schauen, kriegt man irgendwie Folgefinanzierung irgendwie geregelt, über die man dann ja unterm Strich, also mein eigenes Gehalt ist ja gedeckelt, ist ja bezahlt, aber Doktorandinnen anstellt, Postdocs irgendwie anstellt, wissenschaftliche MitarbeiterInnen irgendwie anstellt, TechnikerInnen. Und das muss natürlich dann immer irgendwie alles erstmal abgedeckt sein durch solche Anträge. Das nimmt einfach sehr, sehr viel Zeit an. Und da habe ich jetzt eben drei Fristen. Am 4.6., am 6.6. und am 18.6.
Und, das klingt ja auf jeden Fall tatsächlich nach einer ziemlich stressigen Zeit gerade. Ja. Ich kenne das ja auch so ein bisschen. Und das, was häufig, glaube ich, auch gar nicht so richtig bekannt ist dabei, ist ja, wie viel gute Planung und Management sowas dann letztlich schon braucht, so ein Antrag. Weil man muss ja sich auch klar sein, dass das Ganze, was man davor hat, in diesem Zeitrahmen auch irgendwie umsetzbar ist, mit den Kosten umsetzbar ist und dass man nicht nachher irgendwie baden geht, weil man völlig falsch kalkuliert hat oder nachher auch tatsächlich nicht mal irgendwie ein Plan B erreicht werden kann und zum Schluss steht man da und hat die Ergebnisse nicht, die man zugesagt hat mit dem, was man da eigentlich machen möchte. Ne?
Und, absolut. Und es ist ja auf jeden Fall so, dass diese Stiftungen oder die Drittmittelgeldgeber eben ja auch listen oder die haben ja ihren internen Datensatz, die dann eben auch sehen, ne, wie viel ist jetzt da rausgekommen. Also es geht natürlich dann darum, dass wenn man dann Geld bekommt und wir reden da oft eben ja auch über hohe Summen, die dann da investiert werden in Wissenschaft, in Forschung, dass dann da eben wissenschaftliche Veröffentlichungen draus entstehen über das, was man eben versprochen hat oder wie du schon gesagt hast, zur Not eben auch mal Plan B, dass aber irgendwas dabei rausgekommen ist, dass jetzt irgendein wissenschaftlicher Output da generiert worden ist, in der Regel dann ja eben einfach wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und wenn man das dann nicht leisten kann, dann stehen die Chancen, bei der gleichen Organisation nochmal Gelder zu kriegen, auch erstmal nicht so gut. Ja. Weil die natürlich sich anschauen, was hat die Person jetzt mit unserem Geld gemacht, ist da was bei rumgekommen oder nicht.
Genau, und das ist, glaube ich, auch sofort diese Schwierigkeit, die ja leider so ein bisschen aussiebt, auch in der Wissenschaftslandschaft und natürlich auch ein paar Probleme herstellt, ne, weil das im Prinzip nach den Menschen, die meisten Drittmittel einwerben, so gesehen, die haben ideale Voraussetzungen, ideale Bedingungen, aber ganz viele Menschen können das strukturell vielleicht gar nicht so gut und sind eigentlich top aufgehoben in der Wissenschaft, aber passen halt einfach nicht in das akademische System, ne? Dass das auch irgendwie so ein Problem sein kann. Aber ich finde das die Zahl mal zu hören, so 44% Overhead.
Ja, das ist schon ordentlich.
Das ist ziemlich ordentlich, ja.
Ich finde das grundsätzlich irgendwie auch so, weißt du, wenn man irgendwie so wissenschaftliches System sagt, dann ist es ja schon irgendwie auch so, dass man irgendwann mal angefangen hat mit Wissenschaft, vielleicht in der Masterarbeit oder in der Doktorarbeit dann in meinem Fall irgendwie auch, weil man halt einfach Wissenschaft gerne gemacht hat, weil man vielleicht gerne Experimente in meinem Fall gemacht hat und irgendwie so Fragestellungen hinter oder nachvollziehen wollte irgendwie. Und jetzt ist es eigentlich immer mehr so, dass man eigentlich schreibt, ne, dass man irgendwelche Veröffentlichungen schreibt, dass man irgendwelche Anträge schreibt, dass man irgendwelche Lehre vorbereitet und dann unterrichtet. Und das sind ja alles Dinge, die werden in der Ausbildung heute immer noch nicht wirklich irgendwie beigebracht. Also dass man vielleicht mal, also ich hatte das große Glück, ich habe wirklich einen total tollen Masterstudiengang an der Ludwig-Maximilians-Universität in München absolviert und da haben wir das tatsächlich geübt. Also wir haben geübt, wie man Drittmittelanträge schreibt, wir haben geübt, wie man wissenschaftliche Veröffentlichungen schreibt. Also die haben einen da wirklich super vorbereitet auf diese wissenschaftliche Laufbahn. Aber das sehe ich ganz oft immer noch, dass das eigentlich immer noch total hinüberfällt und dann ganz viele dann irgendwie da während der Doktorarbeit stehen oder auch gerade, wenn sie dann noch weitermachen als Postdoc oder sowas und irgendwie feststellen, jetzt steht irgendwie auch noch Lehre auf dem Programm. Und das ist ja auch so, wir sind ja da nie wirklich pädagogisch ausgebildet worden. Ne? Und so ist es teilweise eben auch in dem Schreiben, dass einem da teilweise einfach das Handwerkszeug dann fehlt, weil du halt eher im Wissenschaftlichen geschult wirst und nicht eben in solchen Skills, die aber eben auch einfach notwendig sind, um dann da weitermachen zu können.
Total. Und eigentlich wäre es ja auch sehr hilfreich, auch jungen Menschen das zuzumuten, die noch irgendwie in den Ausbildungen, in den Qualifikationsphasen drin sind, auch in einem Bachelorstudiengang vielleicht schon mal so ein paar Einblicke da rein zu gewähren, weil man möchte ja, dass ein möglichst großer Prozentsatz später irgendwie top ausgebildet ist und in der akademischen Landschaft eben auch eingesetzt werden kann, sinnvoll forscht irgendwie für die Gesellschaft und vor allem auch Universitäten aufrechterhält. Das ist ja so ein eigenes System und eigentlich würde es wirklich schon Sinn machen, da viel früher Einblicke reinzugeben, weil verstehen kann das, glaube ich, alle. Also das ist so die Sache.
Ich glaube, ums Verstehen geht's da gar nicht. Aber wenn ich das jetzt selber irgendwie auch so mitkriege, es gibt so viele Themen auch, wo wir einfach im Kollegium intern irgendwie diskutieren, das müsste man eigentlich auch nochmal irgendwie reinbringen. Und jetzt künstliche Intelligenz, Statistik und was weiß ich, was da alles dazu gehört. Und dann ist es ja schon so, dass die Mehrheit der AbsolventInnen irgendwie, die lernen ja nicht in der Wissenschaft bleiben, sondern die werden eben für Ministerien arbeiten oder für irgendwelche Gutachterbüros. Also die werden einfach in die private Wirtschaft oder so gehen und nicht an Universitäten bleiben. Und ich finde das so schwierig teilweise auch abzuschätzen, was ist denn jetzt wirklich wichtig, weil du hast halt nur irgendwie 3 Jahre, du hast nur eine bestimmte Anzahl von Punkten, die du da irgendwie als Studierender irgendwie auch sammeln sollst und kannst. Und es gibt so viele Themen, wo ich mir irgendwie denken würde, das wäre toll, das wäre wichtig. Aber es ist, ja, ich finde das total schwierig, wenn man sich dann anguckt, was sie gerade machen müssen oder dürfen oder können. Was kicke ich da jetzt irgendwie raus? Was schmeiße ich raus, damit denn sowas jetzt zum Beispiel Platz hätte?
Ja. Hast du das Gefühl, dass sich die Unis der Verantwortung schon bewusst genug sind, dass eben sehr viele Menschen für die Wirtschaft unter anderem ausgebildet werden oder halt auch, um in Behörden und sowas zu arbeiten? Weil ich habe das Gefühl, dass obwohl dieser Prozentsatz so groß ist davon und das so ein riesengroßer Anteil ist, der Fokus und die Kommunikation in Richtung dieser Menschen halt einfach irgendwie kaum da ist. Also die Unis sich auch kaum bewusst sind und sie auch nicht wirklich viel Energie da reinstecken, zu sagen, das sind eigentlich top ausgebildete Leute, die wir ja produziert haben, auch für die Gesellschaft als etwas Positives und sowas, die aber danach eben nicht in der akademischen Landschaft, in der Wissenschaft arbeiten oder irgendwie vielleicht nochmal im weiteren Sinne dann irgendwie in der Verwaltung oder irgendwas landen, sodass irgendwie das im akademischen Sektor bleibt. Sondern der Großteil geht halt eben weg davon. Ich habe aber das Gefühl, die Leute sind halt auch alle nicht wirklich vorbereitet darauf. Also das ist so.
Du meinst, dass die Studierenden sind darauf nicht vorbereitet, oder?
Genau. Also ich sehe einfach nur an vielen Universitäten, dass die Unis am liebsten so wenig wie möglich an Energie da reinstecken, um den Leuten zu zeigen, das sind wichtige Funktionen, die ihr letztlich übernehmen könnt. Das sind die Jobperspektiven. Mhm. Und wir unterstützen das Ganze, sondern das meiste geht halt wirklich dahin, wie kriegen wir zum Schluss top ausgebildete Menschen in der akademischen Landschaft und wie kriegen wir im Prinzip so die Exzellenz weiter gefördert und haben halt so dieses, dieses System, was da eben so meines Erachtens sehr schwierig ist, weil es wird ja auch herausfordernder. Also ich denke mir, dass das so, wie das jetzt in den letzten Jahren war, dieser Anstieg von Studierenden, das wird ja nicht so bleiben. Also das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt werden ja Zuläufe auch wieder ein bisschen stagnieren. Und vielleicht werden sogar einige Sektoren gar nicht mehr so stark besetzt werden wie heute. Ganze Spezialausrichtungen fallen weg und sowas. Und das sind ja ganz viele Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie noch nicht so ganz da angekommen sind, zu sehen, wie wichtig eigentlich diese Ausbildungsbereiche sind und wie stark man auch vielleicht die eigene Legitimität auch mal darauf richten müsste in Zukunft.
Also ich kann jetzt, glaube ich, nur für die Universitäten irgendwie sprechen, bei denen ich selber Studierende war oder eben gearbeitet habe. Und da muss ich sagen, dass wir schon auch regelmäßig solche Börsen quasi hatten, wo Unternehmen gekommen sind und sich vorgestellt haben, dass man einfach irgendwie mal so Perspektiven bekommen hat. Aber das ist natürlich schon auch was, das können ja viele ProfessorInnen irgendwie den Studierenden auch gar nicht mit auf den Weg geben, weil sie selber ja nie außerhalb mal irgendwie gearbeitet haben. Und dann da vielleicht gar nicht so diese Perspektiven haben. Das mag so an so einer klassischen Universität, wo dann eben unterrichtet wird von Leuten, die ihr Leben lang nur an Universitäten gearbeitet haben, einfach so ein Systemfehler oder so ein System an sich geschuldet sein. Aber also ich kann zumindest jetzt für meine KollegInnen irgendwie in Kopenhagen sprechen und auch für die Uni an sich, denke ich, dass wir da schon probieren, einiges irgendwie zu tun, um das irgendwie mit auf dem Schirm zu haben. Und also wie gesagt, zum Beispiel auch an der LMU in München hatten wir solche Veranstaltungen, wobei ich schon sagen muss, dass von meinen KollegInnen aus diesem Studiengang, der auch von vornherein sehr darauf ausgerichtet war, dass man eben in der Wissenschaft bleibt, da gab es andere, die waren da deutlich angewandter unterwegs. Aber den spezifischen, den ich da jetzt gemacht habe, von uns, ich glaube, wir waren irgendwie 16 oder sowas, haben fast alle promoviert. Also das war da schon sehr klar ausgerichtet drauf. Ja, aber ja, es ist... Ja, vielleicht ist das, was ich eigentlich eher feststelle, und das geht, glaube ich, fast allen Studierenden irgendwie so, und so ging es mir damals auch, als ich dann irgendwie den Abschluss in der Tasche hatte und die ersten Bewerbungen geschrieben habe. Ganz ehrlich, nach meinem Masterstudium, ich habe über 60 verschiedene Bewerbungen geschrieben. Und als ich das letztens meinem Kollegen erzählt habe, weil der total fix und fertig irgendwie war und ein paar Bewerbungen geschrieben hat und meinte, ja, ich kriege keinen Job. Und als ich ihm gesagt habe, hey, Oskar, ich habe über 60 Bewerbungen bei meinem allerersten Mal irgendwie geschrieben, als ich meinen Masterabschluss in der Tasche hatte, lass dich davon nicht entmutigen. Und das ist das Schwerste ist, den allerersten Job zu finden nach dem Studium. Diese Selbstzweifel einfach von den Studierenden. Ja, aber warum sollte mich denn jetzt jemand anstellen? Ich kann doch irgendwie gar nichts. Und ich habe das, also ich glaube, die haben ganz oft das Gefühl, und das kenne ich ja von mir selber auch, was kann ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert für ein Unternehmen, mich anzustellen? Und da müssten wir vielleicht mich eingeschlossen einen besseren Job machen, den Studierenden, für die wir verantwortlich sind, das zu vermitteln. Was sind denn eigentlich hier die Skills, was sind denn die Fähigkeiten, die ihr jetzt gelernt habt, die wirklich wichtig sind? Aber ich glaube, das ist gerade in der Biologie auch noch nichts ungewöhnlich, dass man da einige Bewerbungen irgendwie schreiben muss, bis man dann eine Stelle irgendwie hat.
Ja, absolut. Ich glaube, gerade haben wir ja schon ein Glück mit dieser Situation. Also das heißt, die Situation ist ja schon so gut wie wahrscheinlich noch nie zuvor großartig.
Oh ja, das stimmt.
Deswegen kann man da schon sehr, sehr glücklich sein. Und wir haben ja vor allem einen großen Wandel, was die ganzen Behörden angeht. Also bei denen sieht man ja nach wie vor, dass die ja gegründeten Behörden so in den 80er Jahren und sowas, die sind ja jetzt eigentlich alle im Ruhestand, die Erstbesetzung. Und in vielen Fällen findet da gerade der Generationswechsel schon seit vielen Jahren statt. Und der wird auch noch ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, das sind auch die starken Situationen jetzt gerade für viele junge Menschen, weil diese ganzen Behördenwege durchaus viele Perspektiven schaffen. Mhm. Und die Behörden werden in Zukunft auch in irgendeiner Form weiter existieren. Und vor allem in vielen Fällen müssen die sogar größer werden wahrscheinlich, weil sich diese Themen eben nicht so leicht lösen lassen, wie man sich das eigentlich ursprünglich hätte gewünscht.
Nee, ja. Ja, eine meiner besten Freundinnen arbeitet für das Bayerische Umweltministerium, also in der Behörde, ist jetzt seit 2-3 Wochen sogar verbeamtet. Also herzlichen Glückwunsch, Julia, an der Stelle nochmal dazu. Und sie sagt aber auch, und das ist natürlich da ein ähnliches Problem, wie wir das ja dann teilweise auch in der Wissenschaft haben, projektbezogen gibt es Stellen. Ne? Es gibt dann da teilweise wirklich für 1-2 Jahre mal irgendwie Stellen, aber diese entfristeten Stellen, das ist ja auch einfach das, was man sich als junger Mensch dann vielleicht auch irgendwann mal wünscht, Perspektive haben zu können, nicht umziehen zu müssen irgendwie, sich was aufbauen zu können. Das fehlt, glaube ich, ganz oft. Und da kann ich eigentlich immer nur jedem irgendwie raten, das war in ihrem Fall auch so, erstmal auf so einer 1-2 Jahre Stelle vielleicht irgendwie Berufserfahrung zu sammeln. Und dann hat man eben auch erstmal einfach viel, ja, kompetitiver, hat bessere Chancen auf eben solche entfristeten Stellen. Also ich glaube, da darf man sich nicht entmutigen lassen, einfach auch mal so entfristete, also nicht befristete, genau, befristete Stellen auch mal anzunehmen. Und das einfach als Chance zu sehen, jetzt irgendwie mal Erfahrung zu sammeln und auch einfach für sich selber irgendwie mal, vielleicht gefällt es einem ja auch gar nicht. Dann macht man das mal 1-2 Jahre und guckt sich dann vielleicht nochmal was anderes an. Also ich glaube, das bräuchten wir halt einfach, glaube ich, viel öfter, egal in welcher Sparte, irgendwie so entfristete Stellen.
Ja. Ja. Total. Ja, eigentlich kann man auch wirklich nur sagen, egal wer gerade zuhört, von den Jüngeren, glaubt an euch selbst und traut euch vor allem was zu. Ich glaube, das ist immer das ganz Wichtige. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man vor allem auch häufig sieht, eben noch bei Männern, die sich halt eben ein bisschen mehr zutrauen und strukturell irgendwie auch so erzogen worden sind, dass man irgendwie sich da sehr gut verkaufen kann und dass man da wirklich momentan gucken muss, dass man das Ganze jetzt irgendwie mal so ein bisschen ausgleicht und wirklich einfach alle auch, die das Gefühl haben, ich kann nichts, ich habe keine eigene Fachrichtung oder wie auch immer, das stimmt nicht. Also das heißt, da steckt ja eine Qualifikation hinter, ein Qualifikationsweg und diese Soft Skills, die man als Person in irgendeiner Form hat, die total unterschiedlich ausgeprägt sein können. Ob man jetzt ist wahrscheinlich irgendwie völlig inkorrekt, wenn man das als extrovertiert irgendwie zusammenfasst, aber Leute, die sehr gut auf Menschen zugehen können, die gut smalltalken können oder sowas. Die haben natürlich Vorteile, aber genauso hat, sag ich mal, eine ruhige Person, die bedacht ist und Entscheidungen häufiger abwägt oder so, die hat genauso ihre Vorteile. Und das muss man irgendwie für sich selbst, glaube ich, einfach immer nur möglichst gut verkaufen. Und das sollten vor allem, glaube ich, auch die Leute irgendwie schon im Studium tun einfach. Das sind die Sachen, weil Die schlimmsten Erlebnisse, die ich eigentlich hatte und die mich am traurigsten gemacht hatten, waren wirklich Leute, die mit dem Studium aufgehört hatten oder das nicht gepackt haben in irgendeiner Form und die eigentlich komplett das Zeug zu allem gehabt hätten. Und nur die Rahmenbedingungen waren halt so schwierig und haben die Leute so demotiviert. Und es war nicht mehr als die Demotivation eigentlich, ne? So, und das ist halt super traurig gewesen. Und deswegen finde ich eigentlich immer total wichtig, dass man den Leuten halt wirklich immer diese Perspektiven aufzeigt und vor allem, ich sage das immer ganz schön, wenn ich bisher irgendwas auf die Kette bekommen habe, dann kriegen andere das auf jeden Fall auch hin, weil ich wirklich mit einigen Sachen dermaßen Chaot bin. Und das hat trotzdem alles gut funktioniert und ich habe da meinen Weg gefunden irgendwie. Und der ist jetzt bei mir zwar auch nicht der leichteste gewesen und ein bisschen steinig, aber ich habe noch nie irgendwie einen unkomplizierten Weg gefunden, glaube ich. Und das geht aber halt irgendwie auch alles. Und ja, ich finde einfach nur wichtig, dass ja man sowas irgendwie vielleicht nicht zu kompetitiv schon gestaltet im Studium oder so, sondern den Leuten halt eher aufzeigt, was die für Stärken einfach haben und
ja, und auch den Raum für irgendwie Spaß und Freude nicht vergisst, ne, bei dem ganzen irgendwie Klausuren schreiben und irgendwie das fertig machen und hier noch was und so, dass man einfach auch sich mal Zeit nimmt, irgendwie Begeisterung zuzulassen für das, was man da gerade irgendwie beobachtet und nicht dann wieder daran denkt, was muss ich davon jetzt auswendig lernen, um die Klausur zu bestehen, sondern einfach, ja, mal der eigenen Begeisterung irgendwie so freien Lauf lässt.
Total.
Wie wichtig waren denn für dich in deiner Karriere dann Mentorinnen irgendwie, die dich da irgendwie so ein Stück weit begleitet haben? Weil ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass das für Studierende irgendwie ja auch hilfreich ist, wenn man da irgendwie jemanden an der Hand hat, der einem einfach mal mit einer, der ein bisschen älter ist und irgendwie diese Reise vielleicht schon ein Stück weiter gegangen ist, als man selber irgendwie mal so ein bisschen Perspektive vermitteln kann. War das für dich wichtig, so Leute zu haben? Und wenn ja, wer war das?
Bei mir war das absolut wichtig. Also ich bin ja jetzt aber auch als Insektenforscher in so einer Extremsparte unterwegs und habe das schon seit meiner Jugend irgendwie alles gemacht. Und da fand sehr viel eigentlich so über das, was man jetzt heute vielleicht so Amateurwissenschaft nennt. Das wird dem nicht so ganz gerecht, aber alles, was so nicht aus dem akademischen Sektor kommt und sich damit beschäftigt.
Ja.
Das ist in dem Bereich eigentlich riesengroß. Also egal, ob das jetzt irgendwie bei Insekten so ist, ob das bei Vögeln so ist, ob das bei der Botanik so ist, Geologie, Höhlenforschung. Es gibt so viele Bereiche, die sich alle irgendwie mit biologischer Vielfalt beschäftigen. Und das größte Wissen, was man eigentlich so hat über alle Grundlagen und über die basalen Dinge, die Beschreibung von Arten, der größte Teil davon, der stammt halt nicht aus der akademischen Landschaft, sondern der größte Teil stammt halt von Leuten, die das irgendwie eine Freizeit machen, die sich irgendwie einbringen, in Fachgesellschaften zusammenfinden. Und das war für mich eine riesengroße Sache. Also da habe ich sehr viel mitgenommen bei Frank Köhler. Das ist so eine Käfer-Koryphäe in Mitteleuropa, der bei mir damals gar nicht so weit weggewohnt hat, irgendwie recht um die Ecke. Und ich bin dann mit 15, 16 in naturwissenschaftliche Arbeitsgruppen gekommen, also die Arbeitsgemeinschaft rheinischer Coleopterologen zum Beispiel, also die sich mit Käferkunde auseinandersetzt, dann eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Entomologie grundsätzlich auseinandersetzt. Und das war, glaube ich, irgendwie für mich schon so ein riesen Start da rein, also relativ früh und außerhalb von der akademischen Landschaft. Und später an der Universität war es eigentlich so, dass ich da als sofort, weil ich ja irgendwie auch als beruflicher Quereinsteiger da gelandet bin. Ich habe ja gar kein Abi gemacht, sondern nur Fachabi und habe eigentlich eine Ausbildung gemacht und bin dann als studentische Hilfskraft bei Daniel Hering, also Professor Hering, in der Arbeitsgruppe gelandet an der Universität Duisburg-Essen. Und das ist halt auch noch so eine Person, wo ich bis heute halt wirklich so drauf schaue und mir wirklich denke, wie faszinierend einfach, weil man das eben kaum greifen kann als studentische Hilfskraft so richtig und der auch noch nicht alles so richtig versteht, wie diese ganzen Vorgänge sind, wenn jemand so eine Professur hat. Das ist ja das Schöne, dass du immer so ein bisschen berichten kannst daraus, weil das ist ja auch noch sehr selten, dass da mal drüber gesprochen wird, wie einzelne Dinge eigentlich ablaufen und man reimt sich das ja mehr zusammen. Aber wirklich auch einfach zu sehen, wie die Leute fachlich rote Fäden zusammenhalten können, wie die sehen, wohin man Energie stecken muss, damit irgendwie einzelne Sachen funktionieren, wie die sehen, wo man Leute persönlich fördert mit so total unterschiedlichen Strukturen an Stärken und Schwächen und daraus was zu machen, das fand ich total wahnsinnig toll. Und das, was ich früher nicht erlebt hatte, das ist ein positives Feedback, also so ein mal auf die Schulter klopfen und sagen, hast du toll gemacht oder so. Das war immer unglaublich elend lang, dieser Weg, bis man das mal in diesen Fachgesellschaften irgendwie hinbekommen hat.
Ja.
Und das habe ich an der Uni jetzt zum Beispiel gar nicht erlebt, sondern da habe ich wirklich dieses Mut machen und positive Ziele irgendwie in Aussicht stellen und wirklich auch einfach sich irgendwie dafür auch mal feiern lassen, wenn man irgendwie mal Sachen geschafft hat und sowas. Das waren so Sachen, das fand ich da irgendwie total schön zu sehen und finde das auf jeden Fall sehr faszinierend. Hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Und es sind aber insgesamt bei mir außergewöhnlich viele Leute, die in irgendwelcher Form Mentoren, MentorInnen-Funktion eigentlich eingenommen haben, weil das einfach sehr viel über Vereine und Fachgesellschaften gelaufen ist. Und das wäre eine wirklich lange Liste, bestimmt 20 Personen, von denen ich wirklich viel profitiert habe. Also
toll.
Wären die nicht da gewesen, wäre ich heute nicht da, wo ich stehe. Ja.
Ja, das ist doch schön zu hören.
Wie sieht das bei dir aus? Gab es da auch Schlüsselfiguren? Wahrscheinlich ja.
Ja, also ich glaube, so die allererste Schlüsselfigur und auch die einzige Frau lange war meine Masterbetreuerin, Maria Stockenreiter heißt sie. Und eine ganz, ganz tolle Frau, die ich auch heute noch anrufe, wenn ich, ich habe meine Masterarbeit 2016 fertig geschrieben, die ich heute noch anrufe, wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich machen soll oder nicht weiß, wen ich einstellen soll oder einfach gerade irgendeine Krise habe, dann sind solche Menschen, genauso wie mein Doktorvater Dominik, total wichtige Personen, deren Meinung mir total viel wert ist, weil es ist eben einfach so, dass, ja, dass ich glaube, jeder braucht einfach Leute an seiner Seite in diesem beruflichen Kontext, gerade in der Wissenschaft, die irgendwie hinter einem stehen und die einen irgendwie anfeuern und sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg und mach das und hör auf dein Gefühl und einfach einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich bin total dankbar für die beiden in meinem Leben. Ja.
Ja. Ich habe auch irgendwie, ich vergleiche das manchmal tatsächlich so mit so einer privaten Ebene, weil das manchmal ja tatsächlich so ist, dass man in Beziehungen oder in der Familie oder wie auch immer ganz häufig einfach so ja Personen hat, die sind richtige Korrektive für einen, wo man Sachen reflektiert, spricht darüber und ändert sogar manchmal seine Meinung um 180 Grad. Ich habe das total häufig, ne, dass ich mir so ein Bild zu was mache und wäge das dann ab und habe so ein paar Argumente für mich im Kopf und sag mir dann aber immer so, okay, alles klar, die Entscheidung triffst du jetzt noch nicht. Und dann spreche ich mit Leuten darüber und die zeigen mir dann irgendwie eine Perspektive auf und das bringt mich zum 180-Grad-Wendungen. Also das habe ich wirklich häufiger. Und das habe ich auch im beruflichen Kontext eigentlich und habe das auch mit solchen Personen, mit denen ich wissenschaftlich viel zusammenarbeite gerade.
Ja, genau.
Und wie viele Telefonate ich zum Teil führe für wirklich Kleinigkeiten, wo ich wirklich nur irgendwelche kleinen Denkansätze oder sowas habe und brauche einfach noch eine zusätzliche Meinung und mir ist die Meinung von diesen Leuten in diesen Fällen total wichtig. Und das finde ich auch immer so interessant, wenn man darüber spricht, dass in der Wissenschaft Meinungen keine Rolle spielen oder so. Wie zu kurz das eigentlich kommt, wenn man Entstehungsprozesse betrachtet. Also vor allem, wenn man sich damit auseinandersetzt, Entscheidungen, die man trifft, ob man Dinge reinnimmt, ob man Dinge mit in Diskussionen aufnimmt, einzelne Fässer aufmacht oder sowas, wenn man Ergebnisse diskutiert.
Absolut.
Wie viele unterschiedliche Punkte dabei sind. Das fasziniert mich irgendwie total. Also da denke ich regelmäßig.
Total krass unterschiedliche Herangehensweisen auch einfach. Ne? Da hat jeder auch einfach so ein bisschen seinen eigenen Stil.
Total.
Ja. Aber weißt du, das ist irgendwie was irgendwie auch, weil ich wirklich tolle Mentorin, also ich kann das nicht anders sagen, wirklich. Ich habe zu allen Leuten, mit denen ich irgendwie bisher zusammengearbeitet habe, für die ich irgendwie gearbeitet habe, wirklich ein gutes Verhältnis und die sind alle auf ihre Art und Weise wichtig für mich und meine Karriere heute. Und das probiere ich irgendwie jetzt auch einfach an Studierende weiterzugeben, ne? Und irgendwie auch ein offenes Ohr zu haben und da zu sein und irgendwie sich das anzuhören. Und wenn man dann teilweise von alten Studierenden irgendwie, die mittlerweile ihren eigenen Weg gegangen sind, irgendwie nochmal was hört und so, ist das immer total schön irgendwie auch. Und das finde ich, da muss man sich oder da würde ich mir wünschen, dass sich jeder auch einfach Zeit für nimmt, weil das sind unterm Strich, es ist nicht nur eine Studentenidee, eine Identifikationsnummer da irgendwie, ne, sondern es ist einfach ein Mensch, der da vor einem sitzt mit Persönlichkeit, mit Geschichte, mit Vergangenheit, mit Träumen, mit Wünschen und dem Ganzen irgendwie auch in so einem Kontext Raum zu geben und den Mensch dahinter zu sehen, das finde ich irgendwie total wichtig und da ja einfach mit Rat und Tat, so gut es geht, irgendwie zur Seite zu stehen, dass diese jungen Menschen einfach jemanden in der Hand haben, wenn sie jemanden möchten. Wo sie einfach sich austauschen können, weil ganz oft ist es einfach so, und das war bei mir ja zumindest auch so der Fall, dass das im familiären Kontext nicht gegeben ist, weil es eben nicht in der Familie irgendjemanden gibt, der diesen Karriereweg schon eingeschlagen hat. und sich da eben einfach austauschen zu können und auch diese Atmosphäre schaffen zu können, dass da Studierende das Gefühl haben, ich kann mit dem Menschen darüber reden und ich kann da vielleicht auch irgendwie Ängste äußern oder sowas. Das finde ich ist total wichtig und ganz oft ein unterschätzter Job in meinem Beruf.
Ja, ich habe auf jeden Fall das bei super vielen Leuten auch schon gehört und in Gesprächen mitbekommen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich fand das ganz interessant, weil so eine Folge, die hatte ich mir angehört von Jung und Naiv letztlich mit Thilo Jung von diesem Podcast. Und da war Professor Thea Schanke da, der ist Agrarökologe und hat für meinen Bereich eigentlich total bahnbrechende Sachen herausgefunden und auch ganz geniale Ansätze von Klassifizierung quasi ermittelt und hat sich sehr viel mit Forschungsfragen auseinandergesetzt, wie man Agrarflächen und biologische Vielfalt in irgendeiner Form in Einklang bringen kann, weil das ein Riesenthema ist. Und der hat in dieser Folge auf jeden Fall darüber gesprochen, dass halt auch gefeiert wurde und hatte so ein Schmunzeln dabei irgendwie auf jeden Fall. Man kann sich das auch irgendwie angucken auf YouTube, dieses Video. Und das ist fand ich sehr interessant, weil den habe ich mal ganz kurz kennengelernt bei einer Disputation in den Niederlanden von einem Bekannten von mir. Und wir waren dann abends noch feiern und er hatte da auch ein bisschen erzählt. Und ich finde das eigentlich total interessant, dass so Leute, die ein Gespür haben für diese persönlichen Ebenen und die dem Ganzen auch eine gewisse Wichtigkeit bei einfach beitragen. Das ist irgendwo ganz wichtig, dass man, glaube ich, auch erkennt, wie wichtig letztlich die soziale Ebene ist und wie wichtig den Leuten das ist und wie viel ein positives Erlebnis auch einfach mal bedeuten kann in so einem Setting, was einfach sehr kompetitiv und sehr schwierig ist und sehr herausfordernd für Leute. Und wenn man dann irgendwo einfach mal glücklich sein kann in einem Moment und sich einfach mal freuen kann über einzelne Dinge, dann finde ich das auch immer total wichtig. Und das fand ich total schön, auch irgendwie mal zu hören.
Schön. Klasse.
Ja, ich habe noch eine Veröffentlichung, die ich vorstellen wollte. Und diesmal ist es keine wissenschaftliche Publikation, sondern es ist ein Fachgutachten. Es gibt ja das Rote Liste-Zentrum, gegründet aus dem Bundesamt für Naturschutz. Und dort werden die roten Listen für Pilze, Pflanzen und Tiere erstellt, die sich quasi die Bundesebene anschauen. Und das sind also Fachgutachten, die schauen sich an, wie es den einzelnen Organismen geht und ob die irgendwie Gefahr laufen, dass sie aussterben. Das haben wir wahrscheinlich alle schon irgendwie gehört. Gefährdete Arten, vom Aussterben bedrohte Arten oder auch ausgestorbene Arten.
Und jetzt oder auch mal ungefährdete, aber davon gibt es nicht so viele.
Genau, und das ist jetzt in einer Form erschienen, und zwar die neue rote Liste für Heuschrecken und Fangschrecken in Deutschland.
Was sind denn Fangschrecken?
Da gibt es nur eine Art, die Gottesanbeterin.
Nein, genau. Okay, ja, sehr gut.
Die kennt quasi fast jeder, glaube ich, irgendwie. Also eine Insektenordnung, die bei uns sehr alleine da steht in Mitteleuropa, wobei jetzt gerade wurde noch so eine exotische Art eingeschleppt und irgendwie schon an ein paar Punkten in Europa gefunden. Also vielleicht haben wir bald noch eine zweite Art. Aber ansonsten gibt es Mantis religiosa, die europäische Gottesanbeterin. Und
die haben wir doch aber nur in der Nähe von Freiburg, glaube ich, oder? In Deutschland? Oder?
Nee, das ist jetzt die Sache.
Sind die mittlerweile schon überall?
Die sind enorm weit haben sich enorm weit verbreitet. Ich kann ja mal vorlesen, was die AutorInnen geschrieben haben zur Gottesanbeterin. Und zwar habe ich die gedruckt zugeschickt bekommen, da hatte ich mich sehr gefreut.
Du magst ausgedruckte Sachen gerne, ne?
Das ist richtig, ja. Ich habe ein großes Archiv, in dem ich arbeite.
Man muss dazu vielleicht sagen, ich sehe Thomas gerade vor einer Wand mit Büchern, sitzt er mir gegenüber, im Hintergrund, voll mit Büchern. Also da passt jetzt die neue Veröffentlichung passt dann auch gut mit rein.
Ich habe tatsächlich alle roten Listen, die bisher erschienen sind in Deutschland, die habe ich alle hier. Okay. Habe die im Laufe der Zeit dann vielfach antiquarisch noch gekauft. Und das hat für mich heute eine große Bedeutung, weil die erste Rote Liste regionalisiert ist hier im Entomologischen Verein Krefeld erschienen. Und das ist natürlich, deswegen gibt es hier dann
ein sentimentaler Bezug.
Den Ursprung, genau. Und als Vorsitzender versuche ich natürlich solche Sachen, die so gesellschaftlich Relevanz haben, heute auch immer zu highlighten. Und habe so die Historie mal für mich so ein bisschen erarbeitet. Habe das erarbeitet, um das in einem Vortrag mit einfließen zu lassen, habe es bis heute nicht einfließen lassen. Ich habe aber wochenlang...
Ja, dann mit dem Witz demnächst vielleicht mal Zeit.
Genau, das irgendwie mal alles zusammenzutragen. Aber letztlich zurück zur Fangschrecke, zur Gottesanbeterin. Ja. Und zwar schreiben die, Mantis religiosa ist eine sehr wärmeliebende Fangschrecke, die sich, ausgehend von ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in Südwestdeutschland, seit etwa 20 Jahren in Deutschland stark ausgebreitet hat. Und sie schreiben weiter unten, dass Beobachtungen von Neuansiedlungen liegen für Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor. Also die hat eine absolute explosionsartige Ausbreitung in den letzten Jahren erfahren. Und das habe ich letztes Jahr hier in NRW mitbekommen. Da war es nämlich so, dass plötzlich zwei Freunde hatten sich gemeldet und haben gesagt, hey, wir sind gerade hier bei Wesel unterwegs, in einem Gebiet, wo wir schon häufiger waren. Im Diersforter Wald, und wir haben hier gerade einfach eine Gottesanbeterin sitzen und haben dann genau auch Fotos davon gemacht und in einer Meldeplattform hochgeladen. Und da gab es letztes Jahr in Essen und im Ruhrgebiet mehrere Sichtungen noch. Und es ist einfach so, die ist jetzt wirklich angekommen. Also auch in Köln hier gab es eine ganze Reihe von Sichtungen im letzten Jahr. Die ist wirklich ziemlich häufig gemeldet worden in den letzten Jahren. Die Einstufung jetzt bei den Bestandstrends bundesweit, die sich von den Daten im Prinzip ableitet, ist eine deutliche Zunahme im kurzfristigen Bestandstrend. Und das Spannende ist aber auch, dass das teilweise nicht ausgeschlossen werden kann, dass es einzelne Urlaubsmitbringsel oder sowas sind. Und da erinnere ich mich tatsächlich zurück an ein Ereignis, wo ich in meinem Leben selbst mal Faunenverfälschung betrieben habe. Und zwar.
Was hast du getan? Was hast du verbrochen, Thomas? Jetzt kommt die große Beichte.
Ich habe als 15-Jähriger tatsächlich eine Gottesanbeterin, die ich im Terrarium halten wollte, aus Kroatien nach Hause geschmuggelt. Das habe ich mal gemacht. Genau, und das war so eine Situation, das habe ich damals meinen Eltern nicht verraten und habe dann dieses Tier, weil ich das ja irgendwie dann so heimlich machen musste und das irgendwie dann doch nicht ging, irgendwann freigelassen. Und das war quasi so ein, es passt natürlich irgendwie so zur heutigen...
Du bist schuld, dass es sie jetzt gibt.
Genau, es passt nicht zur heutigen Ansicht irgendwie von mir und aber letztlich ist es tatsächlich so. Also als Jugendlicher, das ist mal so der Punkt gewesen. Und das ist eine Sache, die findet relativ häufig statt wohl. Also das machen wohl sehr viele Menschen und das ist eine recht auffällige Art. Und so, ich habe gar nichts mit Terraristik zu tun. Also ich habe heute irgendwie auch null Terrarien oder so. Aber ich finde das irgendwie interessant. Und diese Punktansiedlungen führen heute wohl dazu, dass sich die Art aufgrund der klimatischen Situation einfach an sehr vielen Punkten plötzlich halten kann, wo sie das in der Vergangenheit nicht konnte. Und es fehlen in vielen Fällen noch die regulierenden Parasitoide, also einzelne kleine Wespenarten. Da gibt es nämlich welche, die gehen eigentlich an die Eier, die Gottesanbeterin macht so Ootheken, so nennt sich das. Das ist eigentlich so ein Kokon zum Schutz von Eiern, die dann ablegen, zum Beispiel unter Steinen oder witterungsgeschützt. Und die Wespen, die sich von diesen Heuschrecken, also von diesen Fangschrecken entwickeln, von dem Nachwuchs, die sind auf jeden Fall noch nicht gefunden worden. Ich versuche das seit ein paar Jahren, die in Deutschland nachzuweisen. Aber ich vermute, dass auch das so eine gewisse Rolle spielt. Also diese regulierenden Organismen sind noch gar nicht da. Und diese Punkteinschleppungen, die sind auch hier angemerkt, dass das nicht ausgeschlossen werden kann. Und das spielt wohl in vielen Fällen eine gewisse Rolle, dass diese mediterranen Arten einfach an unterschiedlichen Punkten eingeschleppt werden und irgendwelche davon schaffen es dann. Und da muss ich irgendwie so schmunzelnd zurückdenken an meine Jugend.
An deine Gottesanbeterin.
Rückgängig kann ich das nicht machen. Und dem Tier ging es wahrscheinlich damals noch nicht so gut bei den klimatischen Situationen in meiner Jugend. Aber ja. Genau, da hat man ja damals auch einfach nicht drüber nachgedacht in irgendeiner Form. Und das fand ich sehr spannend. Aber insgesamt, um mal ein paar Zahlen dieser roten Liste vorzulegen, ist es also so, dass die Zusammenfassung hinten, die ist sehr schön und listet dann quasi auf, dass vier Arten in Deutschland ausgestorben oder verschollen sind. Und dann in den vergangenen 130 Jahren die Bestände von 39 Arten zurückgegangen sind. Das sind 47%. Also fast die Hälfte der Arten ist rückläufig. Dann sind 20 Arten, 24% in etwa, deutlich zunehmend im langfristigen Trend. Das heißt, es gibt einige wärmeliebende Arten, die nehmen durchaus ziemlich zu. Und nur 18 Arten, also knapp 22%, sind langfristig stabil in ihrer Situation. Also hier auch eine Tiergruppe, bei der man eigentlich wieder sehr deutlich sieht, bei den Heuschrecken haben wir die gleichen Effekte wie bei den anderen Arten und wir haben hier einen Rückgang von etwa 50%. Das ist sehr spannend, weil dieser Rückgang eben eigentlich auch widerspiegelt, wie wenig Landschaften, die geeignet sind, noch überhaupt in unserer Landschaft vorkommen. Und ich finde das immer sehr spannend, wenn diese Fachgutachten aktualisiert werden. Und falls irgendjemand sich das mal genauer anschauen möchte, das gibt's auf jeden Fall kostenlos als PDF auch beim Rote-Liste-Zentrum. Und die einzelnen Arten kann man dort auch suchen in einer Artensuchmaschine und kriegt dann unterschiedliche Angaben, wie die eingestuft worden sind.
Es ist vielleicht eine fiese Frage jetzt, aber für alle, die keine Ahnung von Fangschrecken und Heuschrecken haben, wozu sind denn die gut? Was haben die so für eine Funktion im Ökosystem?
Genau, das ich frage bei meinen Vorträgen immer zurück, was hat denn der Mensch für eine Funktion im Ökosystem? Ja. Genau, aber
da kann sich jetzt jeder mal eigene Gedanken dazu machen, auch dazu, warum der Podcast Natur 2.0 dann vielleicht heißt.
Genau. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Sache bei den Arten, also Heuschrecken und dann die eine Fangschrecke, die machen natürlich relativ einen relativ kleinen Anteil aus von der Insektenvielfalt eigentlich. Wir haben ja so knapp 34.000 verschiedene beschriebene Arten. Und jetzt bei den Heuschrecken sind es 83. Also das heißt, die Artenzahl ist ein bisschen unterschiedlich quasi. Wenn man sich das anschaut, macht es nur einen sehr geringen Teil aus. Die haben aber eine unglaublich große Biomasse zum Teil. Also das heißt, der Körper von so einzelnen Heuschrecken, der kann schon ziemlich groß werden. Und vielleicht hat irgendjemand schon mal so das große grüne Heupferd gesehen. Tetigonia viridissima. Das ist wirklich eine riesengroße Langfühlerschrecke. Da habe ich als Kind auch Angst vor gehabt und mich erschrocken in irgendeiner hohen Wiese. Da weiß ich noch, wo ich unterwegs gewesen bin. Und dieses riesengroße Heupferd da plötzlich da war. Das war irgendwie zu groß für das, was ich da erwartet habe. Und da bin ich auch erstmal aus dieser Wiese rausgelaufen. Da war ich aber noch so 7 oder so, glaube ich. Aber das hatte sich damals eingebrannt. Heute sehe ich die eher als was Positives, weil die hört man auch schon von Weitem. Und diese Arten haben natürlich eine ganz einen maßgeblichen Einfluss auf die unterschiedliche Vegetation vor Ort, dort wo sie leben. Und spielen natürlich auch eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz für auch andere Arten. Also das heißt, egal ob es unterschiedliche wirbellose Arten sind, die sich zum Teil in diesen Heuschrecken eben entwickeln können können da drin zum Teil verbringen. Ob das im Prinzip Arten sind, die sind im Wesentlichen darauf spezialisiert, Heuschrecken zu fressen, oder ob das Vögel sind. Ne, die spielen einfach eine enorm wichtige Rolle und man sieht einfach, dass die Lebensräume mitprägen. Und ein ganz interessanter Aspekt ist, dass ich im Ruhrgebiet ja wohne und im Ruhrgebiet gibt es viele Industriebrachen. Also das heißt Brachflächen, da ist Bergematerial vom Steinkohleabbau oder sowas dann aufgeschüttet und man hat Böden, die haben im Sommer teilweise 50 bis 60 Grad Oberflächentemperatur. Und dann gibt es sogar Flächen, die sind schwermetallbelastet, da wächst kaum irgendwas an Vegetation, also ganz wenige Pflanzen, die da zurechtkommen. Und da kommen gefährdete Heuschreckenarten vor. Also man sieht, die finden auch solche Lebensräume in der Kulturlandschaft wieder. In dem Fall die blauflügelige Ödlandschrecke. Die sieht sehr spannend aus. Wenn die auffliegt, hat nämlich hellblaue Flügel. Und blau gibt es nicht so oft irgendwie im Tierreich. Das ist irgendwie relativ selten so als Farbe. Und ich finde auf jeden Fall die sehr spannend. auch wenn ich die Frage, was ist der Sinn dieser Art oder was hat die für eine Funktion, eigentlich für keine Art wirklich beantworten kann, wenn ich es mir ganz ehrlich eingestehe.
Ja.
Ja.
Ja, cool, dass du das mitgebracht hast. Sehr gut. Also wer sich dafür interessiert, kann das quasi online finden.
Genau.
Und sich als PDF runterladen.
Ja.
Klasse. Prima. War denn das jetzt schon deine Art der Woche?
Nee.
Weil du wolltest ja mal... Nein, natürlich nicht.
Der Raum für eine Art muss noch sein, auch wenn wir jetzt ein bisschen genau der Gottesanbeterin auch kurz Raum gegeben hatten.
Ja.
Ist es tatsächlich so. Ich habe natürlich auch noch eine Art mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hattest, was du vorziehen möchtest?
Nee, mach ruhig jetzt, wo wir gerade bei Arten sind. Okay. Ich bin gespannt. Ich weiß es diesmal nicht. Letztes Mal, ja.
Hatte
ich es
vorher
angesagt. Hast du es mir vorher verraten? Heute weiß ich es nicht. Bin ganz gespannt. Was wird es?
Diesmal möchte ich einen Käfer vorstellen.
Okay.
Es ist ein 3 mm kleiner Käfer. Wobei
die Chancen stehen gut, dass ich keine Ahnung habe, wer die Art der Woche ist.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich habe extra mal sehr Schönes rausgesucht, was die Fachwelt noch nicht so weit verlassen hat.
Muss ich jetzt gleich mal googeln.
Enorm spannend ist. Und zwar, also 3 mm, das ist eigentlich eine Körpergröße. Das ist der Standardkäfer, würde ich sagen. Also die meisten Käferarten haben diese Größe. Die meisten sind nämlich so klein, auch wenn die großen Arten dann häufig auffallen. Und die Art, die ich heute behandle, sie lebt auf einem Säugetier und verbringt ihr Leben auf einem Säugetier, nämlich auf dem Biber.
Ja, doch, sehr gut.
Sehr gut.
Da haben wir doch den Wasserbezug.
Genau, und es ist die Biberlaus.
Biberlaus.
Teilweise wird die Art auch Biberflohkäfer genannt. Platypsius castoris. Das ist eine total hochgradig angepasste Käferart, die im Fell des Bibers lebt. Und das Spannende ist, es gibt nur eine Käferart weltweit, die auf das Fell des Bibers angepasst ist. Was Anpassung heißt, erkläre ich gleich noch so ein bisschen. Aber das Spannende ist, es gibt ja mehrere Biberarten und sowohl bei den kanadischen Bibern als auch bei den europäischen Bibern haben wir die Situation, dass die Biberlaus weltweit auf beiden vorkommt. Also das heißt,
die gleiche Laus?
Es ist die gleiche Art bei den Käfern, obwohl es zwei Biberarten gibt, die davon betroffen sind. Und
spannend.
Das finde ich sehr spannend eigentlich. Der Käfer sieht kaum nach einem Käfer aus.
Nein, ich finde, er ist auch nicht besonders fotogen. Also da ist der Biber jetzt schon attraktiver als dieses...
Ja.
Mit viel Fantasie golden schimmernd, aber
genau, nennen wir es positiv ein kleines goldschimmerndes Tierchen.
Wir positiv.
Genau, das kommt daher, dass diese Art eigentlich keine großartigen Farbpigmente in sich drin trägt. Und jetzt kommt die spannende Anpassung. Also so ein Leben im Fell des Bibers ist gar nicht so leicht. Das gehört bei uns bei den Säugetieren auf jeden Fall zum dichtesten Fell, was überhaupt existiert. Man muss sich ja vorstellen, jeder Tauchgang, der von so einem Biber durchgeführt wird, da müssen die Käfer im Fell diesen Tauchgang, diesen Ritt auf dem Biber irgendwie überleben. Und deswegen sind die komplett an das Leben in Haaren angepasst und haben deswegen auch diesen missverständlichen Namen Biberlaus oder Flohkäfer, weil sie eigentlich tatsächlich mehr an einen Floh erinnern, anstatt an einen Käfer. Und das liegt daran, dass alle Körperextremitäten nach hinten geneigt sind und so sehr starke Widerhaken und sowas aufweisen, indem so einzelne Borsten nach hinten zeigen. Und das ist wirklich so, das ist wie so ein Kamm, wenn man so eine Biberlaus mal sieht im Fell des Bibers. Ich hatte das Glück selbst auch schon. Dann ist das so, wenn man die da rausziehen möchte, ist das erstmal kaum möglich. Und das ist wie bei Flöhen quasi auch. Die halten sich nämlich perfekt an den Haaren fest. Und es ist aber kein Parasit. Man ist sehr viele Jahre davon ausgegangen, dass das Parasiten sind, sondern die fressen auf der Körperoberfläche zwischen den Haaren wahrscheinlich getrocknetes Blut und unterschiedliche Hautschuppen und sowas und ernähren sich davon, führen dem Biber keinen Schaden zu. Und dann ist der Kopf unter anderem auch nochmal genauer untersucht worden. Er ist jetzt in einer Studie im letzten Jahr. Und da war es so, dass man keine Augen sieht. Und man ist davon ausgegangen, dass die Augen komplett zurückgebildet haben, weil die einfach nicht mehr brauchen. Also eine blinde Käferart, die flugunfähig ist und gleichzeitig noch so gestaltet, dass sie in diesem Fell leben kann. Und da ist aber rausgekommen, dass der zumindest Sehfelder hat in irgendeiner Form. Also hell und dunkel wird irgendwie wahrgenommen. Und ich finde diese Art aber total faszinierend, weil man sich einfach vorstellen muss, dass diese evolutionären Bezüge ziemlich lange zurückgehen und diese Arten ziemlich lange zusammenleben und die Art nur noch mit Bibern zusammenleben kann und ist ohne Biber quasi überhaupt nicht mehr überlebensfähig. Und das finde ich immer so faszinierend, wenn Tiere voneinander so abhängig sind, dass sie im Prinzip gar nicht mehr ohne einander können.
Spannend. Also ich muss sagen, ich wäre jetzt irgendwie ganz gern Biberlaus. Ich fände das wahrscheinlich cool, im Fell vom Biber mit durch die Gegend tauchen zu können.
Ich finde das auch total spannend. Und die zu Gesicht zu bekommen, ist leider relativ schwierig natürlich, weil die...
dafür müsste man erstmal einen Biber finden. Ne?
Genau. Und das ist eigentlich eher eine traurige Geschichte, weil bei den Bibern die meisten, die aufgefunden werden, sind dann irgendwelche Verkehrsopfer. Und das ist auch, wie ich die Biberlaus zum ersten Mal gesehen habe letztlich, an so einem Verkehrsopfer. Und das sind vor allem irgendwie junge männliche Biber, die dann wohl weite Strecken zurücklegen. Und das ist mit Straßen sehr schwierig einfach. Es gibt sehr viele Unfälle, Wildunfälle. Und die Käfer leben natürlich dann noch eine ganze Weile auf diesen Tieren und können dann quasi ausgekämmt werden. Also die werden wirklich dann auch mit so einem Kamm aus dem Fell rausgekämmt. Und
wo kommen die dann hin? Da muss man ja einen neuen Biber für die erstmal finden.
Das haben die noch nie gemacht, dass die so nett waren und den Tieren dann wirklich einen neuen Lebensraum geschenkt haben. Das weiß ich ganz sicher. Das haben die noch nie gemacht. Genau. Und die leben wohl auch in der Biberburg, wo sie sich dann auch entwickeln. Mhm. Also das heißt, und werden vor allem übertragen, indem sich Biber so gesehen berühren oder im Prinzip in so einer Biberburg treffen und dann laufen die da zwischen den Tieren einher. Und das sieht wirklich total crazy aus, weil es sieht wirklich fast aus, als ob dieser Käfer durch das Feld schwimmt. Also es sieht wirklich nicht nach Krabbeln aus, sondern es sieht wirklich fast nach Schwimmen aus. Das ist richtig, richtig crazy. Und ich finde das auf jeden Fall total faszinierend. Also das ist so eine Art, die ist in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt und vielleicht, selbst wenn ihr die Biberlaus nicht schön findet, lasst die Biberlaus ein kleines bisschen in euer Herz. Genau, sie ist spannend.
Ja, sie ist total spannend, ja. Googelt sie auf jeden Fall mal und schaut sie euch an. Ja. Die Biberlaus. Ja, sehr cool. Vielen Dank für die Art der Woche oder die Art aller zwei Wochen, müsste man ja eigentlich eher sagen.
Eigentlich. Genau, das ist doch mein Denkfehler. Es ist eigentlich die Art der 14 Tage.
Die Art der 14 Tage.
Die Art der Woche klingt irgendwie.
Klingt attraktiver. Besser, ja. Absolut. Ja. Ich habe theoretisch noch zwei Sachen, aber vielleicht hebe ich mir die eine Sache einfach fürs nächste Mal auf, oder? Weil ich glaube, wir reden jetzt auch schon ein bisschen.
Das ist richtig, aber ich bin, du darfst auf jeden Fall nichts anteasern und mich dann warten lassen. Das würde ich nicht aushalten.
Okay, also
das
heißt, vielleicht dann teaser ich jetzt nichts an.
Genau, eine Sache kannst du vielleicht sonst noch vornehmen und dann nehmen wir das andere mit.
Dann behalte ich jetzt eins für mich, das gibt's dann beim nächsten Mal. Und zwar möchte ich noch eine Mitmachaktion vorstellen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal auf Instagram geteilt, aber es gab jetzt nochmal den Aufruf. Und ich glaube auch KollegInnen von dir von der Uni Duisburg-Essen sind auch nochmal involviert.
Ja.
Nämlich Florian Lese und Daniel, den du eben auch schon angesprochen hast. Es geht um die ARD-Mitmachaktion. Der Hashtag lautet unsere Flüsse. So, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter? Und zwar ist es jetzt ja so, dass unsere Gewässer, Flüsse, Seen natürlich überprüft werden, laut der Wasserrahmenrichtlinie, allerdings nur die mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 Quadratkilometern oder größer. Und es ist natürlich die Frage, wie geht's denn eigentlich unseren kleinen Bächen bei euch in der Umgebung? Und da hat jetzt die ARD aufgerufen, macht doch mit, sucht euch einen Bach, der, was steht hier, zwischen einem halben Meter und maximal 3 Metern breit ist und geht einmal 100 Meter am Ufer entlang, natürlich gerne auch mehr, aber alle 100 Meter müssen oder für jede 100 Meter müssen dann quasi Fragen beantwortet werden. Und das ist wirklich total leicht. Ich würde sagen, wir verlinken das irgendwie mal nochmal, dass die Leute da mitmachen können. Und dann gibt es dann nämlich einen Fragenkatalog, den man dann durchgeht. Also dann kann man zum Beispiel auch ein Foto hochladen, was war die durchschnittliche Breite vom Bach, wann war man da. Und dann gibt es eben so Fragen, die auch ausgefüllt werden, wenn man dann professionelle Gewässerstrukturkartierer unterwegs sind und im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie eben sich die Strukturvielfalt von solchen größeren Gewässern anschauen. Also wie naturbelassen ist das Ufer? Welche Form hat der Bach? Ist der jetzt stark S-förmig gebogen oder eher mäßig geschwungen oder vielleicht einfach auch komplett gerade? Das sind eben so Sachen, das ist total toll gemacht. Da sind Beispielfotos, die man eben einfach dann anklicken kann, wo man eben schauen kann, wie sah mein Bach aus? Wie sah die Strömung aus? Gab es vielleicht Steine oder Totholz im Bach? Also man geht da jetzt quasi 100 Meter an seinem Bach der Wahl irgendwie ab und schaut sich einfach mal an, was man da alles so findet und macht ein paar Fotos und lädt die da hoch. Und ich finde das eine total tolle Aktion, wo wir einfach, ja, vielleicht ganz, ganz viele Bäche in Deutschland mal ein bisschen genauer kennenlernen können. Und ich weiß, wie gesagt, dass deine Kolleginnen da von der Uni Duisburg-Essen sich, glaube ich, auch noch mal ein paar dann genauer raussuchen wollten aus diesen Bächen, die dann da vorgestellt werden oder die da hochgeladen werden und dann an denen noch mal intensiveres Biodiversitätsmonitoring machen wollten. Und ich finde das total genial und ist doch eigentlich mal, jetzt auch gerade, wo es wärmer wird, eine super, super Idee vielleicht fürs Wochenende. Sucht euch einen Bach, ladet das hoch und tragt dazu bei, dass wir unsere kleinen Gewässer ein bisschen besser kennenlernen können.
Ja, sehr tolle Aktion, genau. Ich habe das auch mitbekommen und ja, ich würde sagen, wir verlinken das auf jeden Fall, weisen darauf hin auf Instagram, dass wir das Ganze in dem Beitrag zur heutigen Folge mit unterbringen. Und ja, genau, dann kann man das Ganze dort nochmal nachlesen und wird dann quasi weitergeleitet, wo genaue Anleitungen zu finden sind. Und es ist wirklich sehr niedrigschwellig gehalten, dass man das wirklich easy hinbekommt. Also immer als Maßstab nehmen, wenn ich das hinbekomme, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin.
Genau, wenn wir das hinkriegen, dann schafft ihr das auch. So, genau. Und das ist auch was vielleicht für die ganze Familie mal am Wochenende. Und da kann man ja auch gerne mal mehr als 100 Meter an so einem Bach entlang laufen. Und wer weiß, was man alles noch so findet.
Genau, und das wird auf jeden Fall ausgewertet. Also wirklich auch Citizen Science, wo auch Science eine gewisse Rolle spielt. Das finde ich dann auch immer ganz wichtig bei solchen Mitmachaktionen, wenn man dann schon Daten generiert, dass wirklich was
daraus ausgewertet werden.
Das finde ich immer sehr wichtig. Genau.
Eine Frage ist ja auch, wie riecht ihr Bach? Was gibt's denn dafür Optionen? Interessiert mich jetzt geruchlos oder frisch? Nach verfaulten Eiern? Fischig, erdig oder grasartig? Modrig, faulig, jauchig? Weiß ich nicht.
Okay, ich,
bin gespannt, wie euer Bach riecht.
Zwei schlecht riechende Bäche habe ich sofort in Erinnerung gerade, auf jeden Fall.
Dann hoffen wir, dass ihr euch einen aussucht, der nicht nach verfaulten Eiern riecht.
Genau, das auf jeden Fall. Gut, ansonsten
Instagram. Das wär's grade, von meiner Seite.
Genau, Instagram hatte ich gerade angemerkt. Wir haben beim letzten Mal noch gar nicht darauf hingewiesen, aber wir werden natürlich begleitend zur Folge immer einen Beitrag dort platzieren. Und ihr habt die Möglichkeit, uns letztlich auch Feedback zu geben. Und falls mal irgendwas nicht korrekt war und euch das aufgefallen ist, dann lasst das auf jeden Fall auch sehr gerne da als Anmerkung. Dann haben wir die Möglichkeit, beim nächsten Mal nochmal darauf einzugehen und das Ganze dann auch zu korrigieren. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, falls irgendwie mal inhaltlich was inkorrekt ist oder so. Und ansonsten Feedback total wichtig für uns. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen da auf Instagram und könnt uns natürlich auch ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, überall eine Bewertung dalassen. Wir sind ja jetzt überall zu finden. Das hat bei der ersten Folge ein bisschen gedauert.
Ja, endlich. Ja, Entschuldigung, das war wirklich auch für uns ein bisschen frustrierend, nicht nur für euch.
Absolut, genau. Und ich habe aber jetzt auch einen Account eingerichtet. Wir sind auch bei Apple Podcasts zu hören, wir sind bei Spotify zu hören, wir sind bei Deezer zu hören, wir sind auf ganz vielen unterschiedlichen Plattformen zu hören. Und genau, ich hoffe auch einfach, dass ihr genau mit dem Podcatcher, mit dem ihr am liebsten arbeitet, irgendwie jetzt die Möglichkeit habt, uns gerade zu hören, dass das für euch so einfach wie möglich ist. Falls da noch irgendwas ist oder so, auch gerne als Feedback dalassen, wie gesagt, bei dem Beitrag. Und ich freue mich dann auf jeden Fall und ich glaube, ich würde vor der nächsten Folge in 14 Tagen auch eine kleine Fragerunde mal machen und vielleicht ein, zwei Fragen mit
einziehen. Super, gerne.
Genau,
ja,
vielleicht
tolle Idee.
Sagen wir sonst, wir bringen vielleicht beide eine Frage mit. Ich weiß nicht, ob das bei dir, ich möchte jetzt keine
das
Arbeit mitgeben, die du nicht...
Nein, das ist okay, eine Frage schaffe ich. Okay. Also unsere Community stellt uns eine Frage, die wir dann hier beantworten, ja?
So machen wir das, genau.
So machen wir das, das finde ich gut.
Genau. Und ansonsten danke ich auf jeden Fall jetzt nochmal einigen Personen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Podcast überhaupt so erscheint, wie er jetzt gerade erscheint.
Ja, unbedingt.
Zum einen möchte ich Sarah Lück danken. Die hat nämlich die Grafik erstellt. Also das heißt, die Kachel, auf der wir zu sehen sind und auf dem der Name des Podcasts zu lesen ist. Und sie hat auch die Folgen geschnitten. Mhm. Und wir danken der Stimme des Intros, Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig, die wir dafür gewinnen konnten. Das haben wir letzte Woche ja auch schon getan, aber ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal anmerken. Und damit wünsche ich auf jeden Fall eine gute Woche, ein schönes Wochenende jetzt schon fast.
Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, das hat euch gefallen und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Alles klar. Dann bis dahin. Dir einen schönen Abend.
Mach's gut, Thomas. Danke dir auch. Ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.